Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb.
Ich bin Tim.
Ich bin Jan.
Und als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
Ja, für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Presales-Rolle. Tim, du hast angedroht, dass du was mitgebracht hast, wovon ich mal wieder gar keine Ahnung habe, aber bin gespannt. Erzähl mal.
Ja, du, uns hat ein Hörer ein paar Fragen geschickt, spannende Fragen, wie ich fand, und die werden wir heute einfach mal direkt hier aufgreifen.
Ja, ich freue mich drauf. Los geht's, würde ich sagen.
Also, bevor wir zu den Hörerfragen kommen, möchte ich dir kurz einen Auszug von einem LinkedIn-Post vorlesen, den ich zumindest mal interessant fand, darüber nachzudenken. Mhm. Also für den Kontext, wir haben gerade, bevor die Aufnahme gestartet ist, auch kurz drüber gesprochen. Wir sind ja beide, also man kann schon sagen, Heavy Cloud-User, und die API ist gerade down, ja, Major Outage und so weiter. So. Ja, hat jemand auf LinkedIn das als Hook aufgegriffen, und sein Hook für den LinkedIn-Post lautet: Writing this like a caveman because Claude is melting down for me again. Und da musste ich schon mal ganz schön lachen, ja. Also, weil er damit impliziert, ja, wie so ein Höhlenmensch fühlt er sich gerade, weil er jetzt diesen Post per Hand tippen muss. Und dann überspringe ich jetzt ein paar Sektionen, und dann sagt er sowas wie folgendes: I predict we will see a run on tokens in 2026, 2027. Most AI companies stay on the standard tier because it's easy. The recommended way to go about it, great price, easy to implement. But dedicated compute is incredibly expensive. You pay for it 24/7, even on weekends when your team is asleep. So many are predicting that in late 26, 27, data centers cannot be built fast enough to keep up with the demand. Und der Post, da geht es noch um was anderes, um was Fachliches, aber darum soll es gar nicht gehen. Ich will mich auch gar nicht ewig damit aufhalten, aber ich fand das eine ganz interessante Perspektive, weil du und ich, wir hören ja auch sehr viele Tech-Podcasts, und da geht es ja auch darum, wie viel Investitionen in Datacenter reinfließen und so weiter. Gleichzeitig vor zwei Tagen ab Datum der Aufnahme, heute ist der 27. März, wo wir diesen Podcast aufnehmen, hat das Handelsblatt anscheinend auch einen Artikel irgendwie über Cloud gemacht und so weiter. Also es geht mehr in den Mainstream rein. Der Demand geht hoch. Wir merken es gerade sehr praktisch daran, dass die API nicht zugänglich ist. Und gleichzeitig gehen diese Investitionen in Datacenter hoch. Und ich frage mich gerade, in was für eine Welt wir uns hier eigentlich bewegen. Und das war so ein philosophischer Gedanke vielleicht schon fast, den ich gerade hatte, als ich das las. Du kannst es gerne kommentieren, wenn du möchtest. Wir können es einfach so stehen lassen. Ich fand es irgendwie interessant.
Ja, ich bin dafür, die Leute sollten einfach auf Wochenende machen, mal wieder ein Buch lesen, Eis essen gehen, Zeit mit den Liebsten verbringen, weil es wird schneller zurück sein, als wir alle gucken können. Und es ist ja, also ich glaube, so aus gesellschaftlicher Sicht finde ich das auch teilweise ein bisschen absurd, ja. Also erstens diese Abhängigkeit, ich meine, ich finde es ja auch toll, ne? Also ich erzähle meiner Freundin auch jetzt, heute habe ich mit Alfred Folgendes kreiert. Ja,
Alfred, ja, ist deine AI, muss man
genau vielleicht dazu sagen. Wer ist eigentlich Alfred, ja? Und da sagt meine Freundin, ich finde es ein bisschen beängstigend, dass du mir die ganze Zeit von Alfred erzählst und mehr Zeit mit Alfred verbringst als so. Also ich glaube, ich kann das noch nicht abschätzen, wo das hinführt, ja. Und klar, jetzt steht es mir gerade nicht zur Verfügung, und ich habe Ideen, die ich gerne verwirklichen würde. Also, aber das ist ja auch mal ein guter Spiegel, ne? Dass es dann vielleicht noch andere Sachen gibt als die ganze Zeit hier mit Claude und Code und irgendwas, und vielleicht mal wieder ein bisschen auch am Leben teilnehmen. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, also wir sind da schon auch in einer krassen Bubble und vielleicht sogar ein bisschen, also du noch mehr als ich, Early Adopter. Und alleine, dass das gerade das ist, was einen am meisten bewegt, und ich das auf LinkedIn teile, ne? Also ich manchmal lange ich mir auch an den Kopf, wo ich mir denke, also genau, geh doch einfach raus, mach irgendwas, ist nice, whatever. So, also das denke ich mir gerade, aber ich war gestern Abend auch ziemlich sauer. Ich war so im Arbeitsmodus und dachte, ja, hier komm, total geil. Ich baue gerade so Knowledge Craft für uns und die Company.
Ja.
Also macht auch sehr viel Spaß. Und ohne die Unterstützung von dieser Technologie, also würde es mir sehr schwer fallen, das zu bauen, vor allem in der Geschwindigkeit. Deswegen ist es natürlich toll, und gleichzeitig holt dann vielleicht so ein Major Outage die Leute mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, und man realisiert, da gibt's auch noch ein paar andere Dinge.
Ja, du betrachtest die Sache jetzt schon mehr so von der menschlichen Ebene, und das finde ich auch gut. Das zeichnet uns vielleicht ja auch ein bisschen aus, dass du da eher drauf schaust, und ich schaue auf die wirtschaftliche Seite tatsächlich an der Sache, weil ich mir halt denke, okay, also heute ist es ja so, dass OpenAI und Anthropic jeden Token, der konsumiert wird, ja auch subventionieren. Also OpenAI ist ja kein geschäftstragendes Geschäft, also kein Geschäftsmodell, was gut funktioniert. Die schreiben ja Millionen, Milliarden Verluste jedes Quartal. Das heißt, die Token-Usage ist heavily subsidized. Also da wird praktisch reinbezahlt und der Nutzer, der am Ende da seine 15 Euro oder 15 Dollar für die Pro-Version ausgibt oder wie in unserem Fall die Claude Max Subscription für 90 Euro. Also wir verbrauchen ja mehr Token, als wir bezahlen, blöd gesagt. Und wenn du das jetzt kombinierst mit Data Center Capacity Constraints, dann läufst du ja in eine Situation rein, wo vielleicht der Price per Token statt immer günstiger zu werden, so wie es eigentlich die letzten Monate und anderthalb Jahre so immer der Fall war, ne? Also keine Ahnung, ich jetzt an irgendwie GPT-4o Mini denke oder sowas, da kostet irgendwie so ein Token ein Hundertstel Cent oder irgend so ein Kram. Ich benutze das für die Formatierung von Texten so ein bisschen, ja, also super effizient. Und gleichzeitig haben wir jetzt solche Outages, die dann sich vielleicht noch verstärken, weil einfach alle diese Technologien nutzen wollen und die Dataset dann nicht hinterherkommen. Also ja, wie gesagt, vielleicht ein bisschen philosophisch und auch gar nicht Kern des Themas heute für den Podcast, aber ich fand es trotzdem gerade mal ein Anliegen, mal kurz über die
zu sprechen. Solltest du dazu mal wieder eine Folge mit dir selbst machen?
Ja, vielleicht mache ich das. Wobei, ich meine, ich... Weißt du, das ist dann eigentlich so eine Folge, da höre ich dann lieber den Doppelgänger-Podcast, weil die können das noch viel besser einschätzen. Also gerade der Pip Klöckner ist ja auch ein echt smarter Typ. Da will ich mir gar nicht anmaßen, jetzt irgendwie besonders eine Edge zu haben mit meiner Erfahrung und mit meinem Wissen.
Ja, ist ja dann vielleicht ein Persönlichkeitsbericht auch so aus deiner Sicht. Und ich habe das auch gehört, ne? Teilweise mit Tausenden von Dollar pro Monat wird das subventioniert.
Ja, einzelne User, wurde gemerkt.
Ja, einzelne User, genau. Und sie kämpfen halt jetzt drum, wer wird der Platzhirsch, ne? Also ich meine,
ja, ist ein Distribution-Problem, ja, genau, du hast recht.
Vor einem halben, dreiviertel Jahr OpenAI und jetzt OpenAI irgendwie gar nicht mal so top of mind. Ich bin immer gespannt, so was eigentlich nächste Woche oder nächsten Tag oder die nächsten paar Stunden. Das ist ja die Geschwindigkeit, in der wir uns da bewegen, ist ja unbelievable. Noch ein Grund mehr, einfach mal die ganze Scheiße auszuschalten und nice essen zu gehen. So. Fragen. Wer fragt zu was und wieso und überhaupt? Erzähl.
Yes, yes. So, ich habe mir auch die Erlaubnis eingeholt, dass ich ihn namentlich benennen darf. Ich finde es ja auch cool, wenn Leute uns hier zuhören und dann sagen, hey, könnt ihr nicht mal darüber sprechen, das bewegt mich gerade. Also hier auch die explizite Aufforderung an dich, der du hier gerade zuhörst. Wenn du sagst, Jan und Tim sollen hier über meine Fragen diskutieren, also schreib mir einfach auf LinkedIn, wir freuen uns. Eine E-Mail nehme ich auch, tim@serockstars.com. In diesem Fall kam die Frage von Maximilian Rasche. Und da war ich kurz verwirrt, als ich auf seinem LinkedIn-Profil war, weil ich mir jetzt dachte, ist jetzt eigentlich ein Deutscher oder ist er doch ein Niederländer? Und habe dann bei den Sprachen so ein bisschen gescrollt, da steht aber Deutsch, Native oder Bilingual. Also er scheint irgendwie, also deutsch-muttersprachlich zu sein, scheint aber auch gleichzeitig die längste Zeit in den Niederlanden zu leben. Und er arbeitet als Senior Solution Consultant bei Evalua. Da bin ich jetzt kein Experte für. Mein Verständnis ist, das ist eine Software insbesondere für Procurement-Abteilung. Mhm. Ohne da jetzt inhaltlich reinzugehen, ist auch für die Diskussion der Fragen gar nicht notwendig, jetzt tief in die Fachlichkeit reinzugehen. Und seine erste Frage, die zielt auf die Rolle Solution Engineer ab oder Solution Consultant, wie es bei Evalua heißt, weil er im Prinzip sagt, hey, also da ist so eine, also einerseits emotionale, vielleicht professionelle Zwickmühle und vielleicht noch ein Disclaimer, bevor ich jetzt in die Frage reingehe. Ich benutze nicht seinen genauen Wortlaut. Ich habe natürlich auch eine gewisse Interpretation bei seinen Fragen. Ich benutze meine Worte und Maximilian, wenn du sagst, hey Tim, du hast die Frage falsch verstanden, dann schreib mir nochmal und zieh mir eins über die Nuss. Also ich gebe jetzt nicht Maximilian wieder, sondern ich gebe meine Interpretation der Frage wieder. So wie ich ihn verstehe, steckt er manchmal in so einer emotionalen, professionellen Zwickmühle, weil er über den Sales-Cycle hinweg mit seinem Kunden natürlich ein gewisses Maß an Vertrauen aufbaut. Und dann aber wiederum das Rollenverständnis so ausgelegt ist, dass er primär vor allen Dingen mal für Net New ARR verantwortlich ist. Also entweder neue Kunden gewinnen oder Bestandskunden weiter auf- und ausbauen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass er sich immer wieder damit konfrontiert sieht, bei Bestandskunden eben doch der Richtige zu sein, wenn es darum geht, fachlich zu unterstützen. Und jetzt ist ja die Frage, wenn jetzt der Sales-Cycle gelaufen ist, wir haben einen neuen Kunden gewonnen oder den Kunden weiter ausgebaut, ist dann so ein hartes Abschneiden eigentlich das Richtige? Oder ist der Vertrauensbruch durch dann Übergabe zu Kollegen und so weiter zu groß, als dass man das eigentlich nicht machen möchte? So. Das ist im Prinzip die Problemstellung, in der sich wiederfindet. Kurz nur eine Sache, bevor wir weitermachen. Und die ist für dich, wenn du ein Pre-Sales-Team führst. Jan und ich haben nach 15 Jahren im B2B-SaaS und SE-Leadership immer nach einem Ort gesucht, wo man echte Führungsthemen besprechen kann. Kein Sales-Pitch, keine Produktdemos, einfach ehrlicher Austausch mit Leuten, die dieselben Herausforderungen kennen. Wir haben diesen Ort ehrlicherweise nie gefunden, also haben wir ihn jetzt selbst gebaut. Unsere Pre-Sales-Leadership-Workshop und Dinner sind genau das. Ein Invitation-Only-Event für SE-Leader. Maximal 35 Teilnehmer pro Stadt, ausschließlich Führungskräfte. Workshop-Teil am Nachmittag zu echten Leadership-Themen wie Scaling, Enablement und Operations und danach gemeinsames Dinner mit Essen und Getränken inklusive. Das Ganze machen wir viermal im Jahr in Berlin, Frankfurt, Köln und München. Die Spots sind typischerweise stark begrenzt und die Events sind in der Vergangenheit schnell ausgebucht gewesen. Das heißt, wer hier wartet, der schaut eher in die Röhre. Für 49 Euro sicherst du dir deinen Platz bei der nächsten Stadt oder du trägst dich einfach direkt auf die Warteliste ein, bevor die offiziellen Tickets überhaupt live gehen. Alle Infos und die Anmeldemöglichkeit findest du auf serockstars.com/dinner. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes für dich. Und jetzt zurück zur Folge.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich genau verstehe, was die eigentliche Frage ist. Aber ich verstehe, dass es da ein Spannungsfeld gibt. So, ich fühle mich hier verantwortlich, aber gleichzeitig sagt die Organisation anscheinend, da gibt es dann irgendwie Customer Success und da sitzen auch Menschen, mit denen man arbeiten kann.
Ja, also vielleicht, wenn ich es nochmal als konkrete Frage formulieren soll, ob das bei ihm so ist, das weiß ich nicht. Ich kenne es aber aus anderen Arbeitgebern, dass die Solution Engineering Teams vor allen Dingen auf Net New ARR, also auch gemessen werden. Das ist teilweise Teil des variablen Gehaltes. Das ist auf jeden Fall Teil der Zielvorgabe für das Team. Wir sind dafür verantwortlich, zusammen mit unseren Vertriebskollegen natürlich, dass hier neuer Umsatz reinkommt. So, und dann unterstelle ich jetzt mal, ich habe es teilweise selber so erlebt, wirst du aber von internen crossfunktionalen Abteilungen, zum Beispiel Customer Success oder vielleicht dem Account Management, trotzdem immer wieder hinzugezogen, weil du natürlich für diesen Kunden ein bestehender Vertrauensansprechpartner bist und auch gleichzeitig eine tiefe fachliche Expertise mitbringst, die natürlich auch, nachdem das Projekt vielleicht gelaufen ist, der Abschluss da war, also einen Mehrwert stiften kann. Und das erzeugt eben dieses Spannungsfeld. Und die Frage ist, also wie geht man damit um?
Ja, und ich weiß gar nicht, ob es da eine pauschale Antwort drauf gibt. Also zwei Perspektiven kommen in meinen Kopf. Die eine Perspektive ist, was möchte eigentlich ich als Person? Was bereitet mir Freude? Woraus ziehe ich Energie? Und was lässt mich Spaß haben an dieser Arbeit? Jetzt mal ungeachtet von irgendwelchen Org-Charts oder irgendwelchen Kästchen, in denen ich vermeintlich sitze. Und die zweite Frage ist, was bringt meiner Company eigentlich am meisten? Also was sind die Aktivitäten, von denen der Kunde profitiert und damit ja auch die Company und damit am Ende ja auch ich, weil wenn es der Company gut geht, geht es mir vermeintlich ja auch gut. Und dann prallen da jetzt vielleicht irgendwelche Gegebenheiten oder Regeln drauf. Ja, wir sind für Net New, da hinten gibt's Customer Success, aber gleichzeitig rufen die trotzdem die ganze Zeit an. Und ich würde mir im ersten Schritt mal überlegen, also wie ordne ich mich da selber ein? Was macht diese Situation mit mir? Und dann würde ich mir mal die Person suchen, mit der ich reden kann oder reden sollte, um ja vielleicht diesen Zwiespalt oder dieses Spannungsfeld im besten Fall ja aufzulösen. Und dann kann ja alles Mögliche bei rauskommen. Dann kann ja bei rauskommen, dass wir das nochmal nachschärfen, dass wir die Rolle anpassen, dass wir die Regeln ändern. Also ich kann mir dann viele, viele Dinge vorstellen. Aber also wenn ich jetzt als IC da wäre und unterstelle ich jetzt, ne, ich hätte dann auch Spaß dran, diese Beziehung über den Net New Win hinaus zu gestalten und merke vielleicht gleichzeitig, boah, eigentlich fehlt mir dazu die Zeit, weil da kommt schon die nächsten Net New und ich merke, die Customer Success Leute finden es richtig geil, weil das stiftet Mehrwert. Ja, dann muss ich mal meinen Manager schnappen und sagen, also ich habe beobachtet das und Folgendes tut das mit mir. Wie wollen wir damit umgehen? Haben wir hier vielleicht eine Möglichkeit, für mich die Rolle anders zu schneiden? Kann ich einen guten Beitrag leisten? Oder. Ja, also gibt's ja mehrere Möglichkeiten. Ja. Und letzter Gedanke, ich gönne ihm das, wenn das so ist, ne, dass die Leute ihn dazu rufen. Gleichzeitig würde ich mir ja wünschen, dass sozusagen da ein fließender Übergang ist und sich ein Kunde dann im Post-Sales oder wie auch immer wir das nennen wollen, halt auch gut betreut fühlt und man vielleicht da noch ein bisschen nachschärfen muss und an den Übergaben vielleicht auch mal arbeitet oder so. Aber ich würde natürlich mal bei mir anfangen. Ich würde sagen, wie geht's mir? Was macht das mit mir? Worauf habe ich Bock? Und mit wem muss ich dann reden? Und das wäre wahrscheinlich im ersten Schritt mal meine direkte Führungskraft.
Also ich verstehe alles, was du sagst. Gleichzeitig halte ich es, also es ist natürlich ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr individualisierter Vorschlag, den du gerade machst, weil du sprichst ja jetzt auch vom Individuum. Ich gucke jetzt mal von der Führungsebene drauf und sage, okay, ich habe vielleicht ein Team von 20, 30 Solution Consultants und jetzt kommt einer an, stellt mir so eine Frage. Dann denke ich mir ja, wie soll ich jetzt hier bitte meine Territories und meine Alignment schneiden, wenn jetzt einer dabei ist, der sagt, ich würde gerne 30% Post-Sales machen. Also solche Ausnahmen würde ich jetzt, wenn es jetzt meine Organisation wäre, würde ich mir sehr, sehr, sehr genau überlegen, weil das ja total disruptiv ist, auch im Workflow, wenn jetzt ein Account Manager nicht nur mit diesem einen Individuum, sondern vielleicht mit einem anderen Individuum gepaart ist. Und dann gibt es da ja, also ja, mit dem einen kannst du das machen, mit dem anderen aber bitte nicht. Also solche Individuallösungen sind ja nicht skalierbar.
Ja, aber es fragt ja hier nicht der Manager, sondern es fragt ja hier jemand, der genau in dieser Rolle ist. Und wenn ich er wäre, würde ich genau das machen.
Ja.
Und wenn ich der Manager wäre, würde ich auf jeden Fall mal sehr genau zuhören, weil hier bietet sich ja die Möglichkeit, was zu lernen. Ich habe ja auch mit keinem Wort gesagt, ich schneide dann für den die Rolle so und für den anderen die Rolle so. Aber ich muss ja diesen Gedanken mal zulassen, weil was ich ja vielleicht identifizieren würde, und dann muss ich meinen Customer Success Menschen noch dazu holen, vielleicht haben wir irgendwo ein Gap. Mhm. Und wenn da ein Mitarbeiter kommt und mir sagt, hier können wir was dafür tun, dass die Customer Satisfaction konstant hoch bleibt oder noch weiter hochgeht, dann werde ich auf jeden Fall aufmerksam. Und wenn dem halt irgendwelche organisatorischen Regeln im Weg stehen, dann muss es ja erlaubt sein, die auch mal zu hinterfragen. Also deswegen wäre ich aus Führungskraftperspektive auch erstmal dankbar, ohne schon die fertige Lösung zu haben. Aber hören würde ich das auf jeden Fall wollen, wenn da einer so reflektiert ist und sich halt so viele Gedanken macht und diese Dinge feststellt. Ja, eben sein Konzern mag ja auch sein, boah, wenn ich es abgebe, dann tue ich dem Kunden was Schlechtes. Ja, und das hat wiederum ganz viele Implikationen. Aber aus seiner Sicht, also für mich führt da gar kein Weg dran vorbei, das halt mal zu thematisieren, weil sonst trägst du es ja die ganze Zeit noch mit dir rum. Dann macht ja auch keinen Sinn.
Ja, du sagst gerade einen spannenden Punkt, hier würde ich nochmal aufgreifen, nämlich Customer Satisfaction. Customer Satisfaction ist natürlich eine Metrik, die hoffentlich möglichst viele Unternehmen grundsätzlich mal erfassen, ja, weil die Kunden sind am Ende das Lifeblood deines Business. Wenn du keine Kunden mehr hast, hast du keinen Umsatz. Und das ist auch genau der Punkt, auf den ich hinaus will, nämlich zu sagen, okay, wenn wir darstellen können, dass beispielsweise, ich bin jetzt, wir sagen 70% sind wir Pre-Sales involviert, aber wir haben auch 30% Post-Sales und wir merken das über so eine Aufspaltung und da wäre jetzt Evalua sicherlich nicht die erste Company, die darüber nachdenkt, seinen Solution Engineers auch Post-Sales Verantwortung zu geben, haben wir hier im Podcast auch schon öfter diskutiert. Wenn wir merken, dass dort die Customer Satisfaction steigt, die Adoption Scores nach oben gehen und wir damit zum Beispiel mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein Renewal bekommen oder ein Upsell generieren können, dann steckt dahinter ja natürlich auch ein Business Case hinter dieser Entscheidung. Und wenn es aber nicht so ist, ja, dann könnte man natürlich auch argumentieren, naja gut, dein Kunde hätte gerne dich als Experten öfter mal in seinem Quarterly, in seinem Weekly oder was auch immer dann da so eine Kommunikationsfrequenz ist, weil du offensichtlich ein sehr gut ausgebildeter Berater bist, dann könnte man auch darüber nachdenken, naja gut, aber das ist halt jetzt nicht Teil des Services. Vielleicht gibt's da ja auch sozusagen noch so ein extra Paket, wo man sagen, hier Beratungsservices, Consulting Services. Und das ist dann noch ein Upsell in sich, wo wir dann unsere Solution Consulting Kapazität vielleicht auch als Paid Service bereitstellen, statt eben nur Pre-Sales Beratung. Ist jetzt ein Gedankenspiel, aber das kam mir gerade, als du über Customer Satisfaction gesprochen hast, was ja auch nicht Mittel zum Zweck ist. Also beziehungsweise ist ja nur ein Schritt am Ende. Wir sind hier am Ende ja in einem kapitalistischen System und wollen als Unternehmen irgendwie Umsatz machen.
Ja, was ich halt oft gesehen habe ist, und da liegt dann vielleicht auch so ein bisschen die Ursache manchmal mit begraben, dieses Spannungsfeld entsteht vor allem auch dadurch, weil die Pre-Sales halt auf Net New incentiviert werden.
Ja.
Und das heißt, jede Minute, die du mit was anderem verbringst, arbeitest du ja gegen deinen eigenen Geldbeutel.
Ja.
Und das würde keiner tun. So, und deswegen ist diese Frage halt so wichtig, was macht denn für die Company am meisten Sinn? Und welche Restriktionen muss ich vielleicht auch bewusst mal abschaffen? Weil weißt du, wenn dieser Mensch x Stunden im Monat halt mit Bestandskunden redet und die deswegen bei uns bleiben oder vielleicht auch noch das nächste Modul oder eben dem Customer Success Menschen halt an die Seite springt, wenn es mal brennt, dann glaube ich, ist es erstmal was Gutes. Und ich unterstelle den Menschen, dass wenn also die Rahmenbedingungen stimmen, die sehr intuitiv meistens das tun, also was dann durchaus Sinn ergibt. Ja? Das, also man muss sich auch mal dieses Regelwerk angucken. Und deswegen wäre ich als Führungskraft hocherfreut, wenn ich das mitbekommen würde, wie es da gerade läuft. Und dann muss ich das halt auch mal in Frage stellen, ja, ob das alles so richtig und so gut ist. Ja, ich kann natürlich auch sagen, uns fehlen dann gewisse vertriebliche Skills im Post-Sales und wir müssen die Leute besser trainieren, besser ausbilden oder wir müssen gucken.
Ja, genau, Gedanke hatte ich auch schon, ja.
Also da hoffe ich ja, dass sich die Führungskräfte das sowieso angucken. Ne? Aber nochmal, jetzt kam die Frage ja von einem Individual Contributor und wenn ich da dieses Spannungsfeld habe, dass ich mich vielleicht auch da zerreiße oder wie auch immer, ja, dann im ersten Schritt mal das Gespräch mit der Führungskraft suchen und vor allem vorher halt mal reflektiert zu haben, was will ich, was macht das mit mir, wie nehme ich das wahr, um da mal so eine Idee mitzugeben. Und dann ist es, glaube ich, eine gute Basis für einen Dialog, den ich da mal initiieren kann. Ja, und natürlich wird jetzt nicht einer von heute auf morgen die ganze Organisation verändern, aber ich kann ja mal gucken, wie wir die Diskussion angestoßen kriegen. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als immer in so einem Zustand zu bleiben, weil irgendwer irgendwann mal eine Regel festgelegt hat, die zum Zeitpunkt X Sinn gemacht hat. Ja. Wir haben ja am Anfang gerade drüber geredet, wie schnell sich die Welt hier ändert. Also ja, Punkt.
Mir kam noch ein letzter Gedanke, mehr aus einer Führungsperspektive. Wenn jetzt ein Mitarbeiter so ein Thema an mich heranträgt, was ich auch mal machen kann, ist, ich kann ja mal ein 6-monatiges, kommt jetzt ein bisschen auf die Sales-Cycle drauf an, ne? Ich behaupte mal, 6 Monate wird für wahrscheinlich 80% der Companies ein guter Zeitrahmen sein. Ich kann ein Experiment fahren, dass ich vielleicht in verschiedenen Regionen, die mir untergeordnet sind, schaue, dass ich in jeder Region irgendwie so ein SE abstelle als Experiment für 6 Monate, wo wir mal ganz explizit sagen, wir machen mal 50-50. Du machst jetzt die nächsten 6 Monate 50% Pre-Sales und 50% Post-Sales und schauen mal genau auf die Entwicklung der Accounts, die in den 6 Monaten ein bisschen extra Liebe bekommen haben. Wie bewegen sich bestimmte Metriken? Die Adoption Score, wenn ihr sowas messt, hoffentlich messt ihr sowas, also welche Use Cases und wie weit, Kundenzufriedenheit, aber natürlich auch am Ende irgendwie zusätzliche Use Cases identifiziert oder irgendwelche Upsell-Möglichkeiten, die sich in den 6 Monaten eröffnet haben, also irgendwie so Pipe-Gen im weitesten Sinne, ja, auch ein Gespräch, was wir ganz oft mit SE-Leadern führen, welchen Beitrag können Solution Consulting Teams auch noch dabei leisten, dass mehr Pipe generiert wird, ne? Und wenn ich so ein Experiment mal für 6 Monate gefahren habe, da habe ich hoffentlich ein paar Datenpunkte gesammelt, die mir dann erlauben zu überlegen, okay, ist es das vielleicht wert, so zu arbeiten? Die Idee kam mir gerade noch, als du das so ausgeführt hast.
Ja, auf jeden Fall. Und da sehen wir es jetzt natürlich schon wieder sehr stark aus der Führung und aus dem Management. Wie gesagt, also ich habe nach wie vor im Kopf, die Frage kam ja aus einer...
Ja, ist ja auch richtig. Nee, der Maximilian darf den Podcast auch gerne an seinen Chef mal weiterleiten. Oder wenn der kein Deutsch spricht, einmal durch die AI durchjagen. Ja. Das kriegen wir auch hin. Beziehungsweise Maximilian sagt mir einfach Bescheid, du kriegst das Transkript und wir schmeißen es einmal durch und dann gibt es es auch auf Englisch. Alright, kommen wir zu Frage Nummer 2. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Alright. Also es geht um die konkrete Kundensituation. Also wir sind mit dem Kunden im Gespräch und auch hier will ich jetzt Maximilian keine Worte in den Mund legen. Das ist jetzt ein bisschen meine Interpretation seiner Frage. Ich formuliere es in meinen Worten. Kunden wollen oft alles sehen und verrennen sich teilweise auch mal in Details. Der SE muss liefern, aber die Zeitbox einzuhalten ist da manchmal gar nicht so einfach und vor allen Dingen ohne den Kunden dabei vor den Kopf zu stoßen. Das heißt, die Frage zielt ein bisschen darauf ab, wie kann ich den Kunden auch an die Hand nehmen, ohne dass es sich irgendwie wie eine Bevormundung anfühlt. Und wie moderiert man das auch mal ab, wenn jetzt, keine Ahnung, wir sind bei Minute 45 von 60 und der Kunde kommt mit einem super spezifischen Edge-Case ums Eck und stellt dann nochmal eine Frage und wir wissen, ey, eigentlich ist dafür überhaupt gar keine Zeit mehr. Also Timeboxing und was ich da zeige in der Demo, das ist im Prinzip die Problemstellung.
Mhm. Also vielleicht hilft es am Anfang, selber mal den Kunden und die Situation für sich so ein bisschen einzuordnen. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das verlinken, aber ich versuche es trotzdem mal zu erklären. Also ich habe so eine Awareness-Matrix im Kopf erstmal, ne? Und gibt es eine Achse, die heißt Problem-Awareness und eine andere Achse, die heißt Solution-Awareness. Und bei der Problem-Awareness, also geht es von unaware über, der Kunde kennt seine Symptome, Kunde kennt sein Problem auf einer qualitativen Ebene, Kunde kennt sein Problem auf einer quantitativen Ebene. Und auf der Solution-Awareness geht es eben von, ich bewege mich in einer bestimmten Software-Kategorie, CRM, ich kenne Vendoren, die muss ich jetzt nicht vorlesen. Und die dritte Ausbaustufe wäre dann, ich kenne konkrete Funktionen, also Features. Und
Feature Awareness, ja.
Feature Awareness, genau. Und je nachdem, in welchem Quadranten ich da dann eben bin, ne, kann ich ja die Situation schon mal einschätzen. Also, und in seinem Beispiel ist es vielleicht, hey, wir kennen viele Features, ja, und haben da schon mal was gehört und sind total begeistert, weil geht ja auch alles mit KI. Und gleichzeitig merken wir, dass die noch gar nicht wissen, für was sie es einsetzen können und die Problem-Awareness vielleicht sehr, sehr gering ist und sie nur Symptome kennen. Ne? Das würden wir beide den Danger-Track nennen, weil da kann ich dann auch 7 Wochen Demo machen. Es wird vermutlich auch sehr wenig bei rauskommen. Also alleine mal zu wissen, wo stehen die in ihrer Reise, wie hoch ist die Awareness, sagt mir ja schon so einiges, wie ich dann vielleicht auch in so ein Demo-Meeting reingehe und wie ich sowas vielleicht anmoderieren muss. Jetzt hast du gesagt, ich bin bei Minute 45 und er kommt mit dem Edge Case. Also da ist für mich ja das Kind schon in den Brunnen gefallen, sondern ich muss ja ganz am Anfang schon so moderieren, dass ich in ein Fahrwasser komme, dass irgendwie was Sinnvolles bei rauskommt. Ich mache jetzt lauter Annahmen, weil wir wissen
ja. Ja, also dass der Kunde auch mal eine Edge Case Frage am Ende des Termins stellt, das kannst du ja nicht vorher abfangen. Das passiert ja einfach.
Ich glaube, dass man das in einer gewissen Art und Weise auf jeden Fall abfangen kann. Und wir können, also ich würde gerne erstmal über den Anfang reden, bevor wir übers Ende und den Edge Case reden. Das können wir dann auch noch gerne machen und eine konkrete Formulierung mit an die Hand geben. Also ich unterstelle jetzt mal, es ist dann vielleicht auch eine Situation, wo wir noch wenig Beziehung haben mit dem Kunden, wo uns vielleicht der AE mal wieder in so einen Ersttermin reingezogen hat und der Meinung ist, dass da eine Demo extrem viel Sinn ergibt und ich mich vielleicht auch so ein bisschen fühle, dass ich da keine Kontrolle habe, weil andere Leute bestimmt haben, was hier passiert. Ne? AE hat einen Termin ausgemacht, wir fahren da mal hin, wir machen mal eine Demo, wie auch immer. Und der Kunde hat auch genau diese Erwartungshaltung. Ich möchte jetzt mal was sehen. Und ich glaube, dass eine sehr typische Reaktion aus der Pre-Sales-Seite dann halt auch ist, ja genau, ich zeige Ihnen jetzt mal. Ne? Ich hau jetzt einfach mal hier sozusagen Best Case, den ich im Kopf habe, raus und hoffe, dass irgendwas kleben bleibt da bei meinem Kunden und wir über irgendwas sprechen können. Und ich glaube, dass das keine gute Reaktion ist, dass das kein guter Approach ist, sondern dass ich am Anfang mal gucken müsste, also können wir es mal irgendwie ein bisschen einschränken. Und wir haben ja auf jeden Fall eine beschränkende Komponente, die nennt sich Zeit. Das Meeting hat 30 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten, was auch immer. Und ich finde es auch erstmal fein, wenn die Erwartungshaltung vom Kunden ist, ich möchte ihre Lösung sehen. Ne? Also das, ich finde, das darf man auch mal anerkennen. Und wenn ich die Situation nehme, dann könnte ich auch sagen, Herr Promme, wunderbar, vielen Dank, dass Sie sich heute auch die Zeit nehmen. Und ich freue mich auch drauf, Ihnen da ein bisschen was zeigen zu können, damit es für Sie am Ende der 30 Minuten hier effizient war und Sie in dem Zustand sind, dass Sie entscheiden können, ob Sie mit uns hier weitersprechen wollen, würde ich gerne mal folgenden Vorschlag machen. Ich würde Ihnen jetzt mal 2-3 Minuten kurz darlegen, welche Probleme wir für andere Kunden wie Sie lösen und Sie geben mir so ein kurzes Signal, wo es am meisten resoniert, wo der Bauch am stärksten kribbelt, weil das würde mich in die Lage versetzen, Ihnen dann auch was zu zeigen, was für Sie eben gerade Relevanz hat. Ist das okay? So. Und ich würde sagen, 9 von 10 Herrn Promis, die würden ja sagen an der Stelle, ne? Weil es ist ja, also ich suggeriere dir ja gerade, dass ich deine Welt hier besser mache. Und dann erzähle ich kurz, was wir halt da so machen. Da bin ich ja schon auf einer Problemebene. Da stelle ich auch so ein bisschen fest, wie hoch ist deine Awareness. Und du wirst in irgendeiner Art und Weise reagieren. Ah ja, hier dieses eine Beispiel, was wir da gebracht haben und so weiter, ne? Und dann bin ich schon in der Disco, hat keiner gemerkt, aber wir sind dann schon mitten in der Disco und dann kann ich jetzt zumindest nochmal sagen, warum haben Sie genau das jetzt genannt? Warum ist das bei Ihnen gerade die höchste Priorität? Ja? Und dann ist ja auch okay, dann kann ich auch anfangen, in meine Demo reinzugehen und zeige mal den ersten Screen und vielleicht den zweiten und fütter das immer mit, was wir bei anderen sehen und was die gemacht haben. Ja? Und am Ende kommt trotzdem immer eine Frage. Resoniert es mit Ihrer Realität? Wie stellen sich das bei Ihren Leuten eigentlich so im Alltag dar? Und dann wird es mehr so ein, also so eine Disco-Demo, ne? So ein Dialog. Aber der entsteht nur, wenn ich das am Anfang auch, würde ich sagen, mal sehr selbstbewusst anmoderiere. Dann brauche ich noch gar keine Werkzeuge, können wir auch gleich noch 2 bringen. Aber das wäre für mich so ein Talktrack, ohne jetzt die Situation von Maximilian halt genau zu kennen. Ne? Aber da muss ich einfach aktiv in die Moderation rein und so ein bisschen den Weg vorgeben, damit es eben nicht entgleitet.
Ich kann vielleicht auch noch 2 Ideen mit reingeben. Zum Thema Timeboxing ist ja auch die Frage, du hast es vorhin gesagt, wir haben immer eine begrenzte Ressource, nämlich Zeit. Wenn ich jetzt den fiktiven 60-Minuten-Termin nehme, dann stellt sich ja die Frage, also wie viel bringe ich da überhaupt mit? Ne, wenn, also du hast es jetzt auch so geframed, wahrscheinlich eher so ein Termin, der am Anfang des Prozesses steht, am Anfang der Entscheidungsführung. Ne, wir versuchen mal grundsätzlich auch ein bisschen Discovery zu machen und so weiter. Das Problem mit dem Timeboxing kann ja auch später entstehen. Ne? Wir haben schon 3 Discovery Calls gehabt, haben schon 2 Demos gemacht, jetzt haben wir den Executive Pitch, 30 Minuten und so weiter, so how to handle. Also meine Empfehlung ist, wenn man so einen Termin hat, teile die Zeit des Termins geteilt durch 2, also bei 60 Minuten 30, bei 30 Minuten 15 Minuten. Und das ist der maximale Content, den du mitbringst in diesen Termin. Mehr nicht. Weil das erlaubt, dass das nicht eine Frontalbeschallung wird, wo du am Ende, wenn der Kunde hoffentlich auch ein paar Fragen stellt, du in ein Zeitproblem läufst, sondern stellt eine Balance her zwischen dem, was du erzählst und wie der Kunde sich auch hoffentlich gesprächlich eben einbringt. Ist das ein richtiges deutsches Wort, gesprächlich? Aber
ich glaube nicht.
Weißt du, was ich meine? So, also das ist eigentlich eine Daumenregel, die hat für mich immer gut funktioniert. Ja? Also bei Content einfach weniger ist mehr. Und ein anderes Thema, was mir bei Timeboxing sofort einfällt, das ist dann der zweite Tipp, den ich vielleicht geben kann, der sich für mich immer bewährt hat, ist Metakommunikation. Also wir haben 60 Minuten im Kalender und ich merke jetzt, okay, also es ist jetzt 15.50 Uhr, das heißt, wir haben noch 10 Minuten, dann ist der Termin vorbei und vielleicht haben wir am Anfang idealerweise auch geklärt, also haben wir heute einen harten Stopp und so weiter, ne? Kann man ja am Anfang mal moderieren, so ein bisschen, vielleicht macht's der AE, wenn es der AE nicht macht, dann bitte du. Und dann weißt du, okay, wir haben noch 10 Minuten. So, das ist doch genau der Moment, dann egal welche Frage dann kommt, sowas zu sagen wie, hey, mit Blick auf die Zeit, wir haben heute noch 10 Minuten, ich find's ja großartig, dass das Thema hier so eine tolle Diskussion entfacht hat. Und ich habe auch hier schon 3 Dinge mitgeschrieben, über die wir im Detail auch nochmal sprechen sollten. Aber also wie konkret wollen wir denn jetzt hier weitermachen? So, und idealerweise hast du diesen Zeitpunkt zusammen mit deinem Account Executive auch schon vorher definiert. Also vor jedem Vertriebstermin ist sowieso mal der Tipp und absoluter No-Brainer, wenn das nicht passiert, sowieso machen. Also bitte einmal kurz 5 Minuten mindestens mit dem AE mal einchecken, wie wollen wir den Termin gestalten. Und ein Teil dieses Gespräches muss auch sein, was passiert, wenn es 10 vorgeschlagen hat. So, und dann greift entweder dein Account Executive oder du moderativ ein, sodass wir eben nicht sagen, oh shit, ja, nächste Schritte schicke ich Ihnen per E-Mail und so eine Scheiße, wo wir dann schon 3 Minuten drüber sind und der Executive beim Kunden schon den Call verlassen musste. Also ganz klar definieren, wann ist dieser Check-in-Moment und dann gibt's auch kein Content mehr, da gibt's auch keine Demo mehr, da wird darüber gesprochen, wie wir das jetzt sinnvoll weitergestalten, damit es auch verbindlich bleibt und du hast es ja vorhin so schön geframed, damit der Kunde am Ende die Entscheidung treffen kann, ob es sinnvoll ist, hier überhaupt noch weiterzureden. Ne? Das ist jetzt sicherlich ein Framing, was ganz am Anfang des Sales-Cycles Sinn ergibt, also Stichwort Qualifizierung. Später im Sales-Cycle sind es dann vielleicht andere Entscheidungen. Da geht es ja nicht immer sofort darum, dass da die Unterschrift unterm Vertrag liegt, sondern eher die Entscheidung, zum Beispiel, wie gestalten wir jetzt die Evaluation sinnvoll weiter für Sie? Ne? Müssen wir noch den Betriebsrat mit reinholen? Müssen wir noch irgendwie die Integration einmal testen? Was sind die 5 Demo-Use-Cases für den nächsten Termin? Whatever it is. Ja? Aber dass wir das sauber noch unterbekommen. Und da hilft Metakommunikation, also einmal aus der Fachlichkeit rausgehen und sagen, hey, mit Blick auf die Zeit, wir haben jetzt noch 10 Minuten, meine Empfehlung wäre, komm mal das. So, das ist der Skill, der zugegebenermaßen bei vielen SEs, aber auch AEs leider fehlt, ist meine Erfahrung zumindest, dass das nicht oft genug gemacht wird.
Ja, absolut. Also ich finde es genau so schön, wie du es gesagt hast. Und ich meine, auch da, mir fehlt natürlich Kontext jetzt da zur Gesamtsituation. Ich habe es jetzt mal auf etwas geframed, wo wir halt wenig wissen. Da kannst du es gut machen. Selbst wenn wir viel wissen, glaube ich, dass das ein sehr sinnvoller Einstieg ist, am Anfang mal kurz zu erzählen, warum sind wir heute eigentlich hier und welche Agenda hast du mitgebracht, um da durchzuleiten und was ist eigentlich die Entscheidung, die wir am Ende mit dem Kunden treffen wollen. Ne? Also um Verbindlichkeit reinzubringen und dann eben auch da, dann weiß ich ja schon mehr, da muss ich vielleicht nicht mehr so viel discoveren, aber dann würde ich auf jeden Fall auch mal, also dieses, warum sind wir hier, kann ich ja sehr gut mit der Problemwelt des Kunden beantworten. Es gibt heute etwas, was der Kunde vermeintlich ändern möchte, sonst gäbe es ja überhaupt gar keinen Grund, hier zu sitzen. Und das muss ich nochmal auf den Tisch bringen, das muss ich nochmal reframe, mir den Check-in holen. Und dann, also ich fand es immer ganz schrecklich, wenn du so 60 Minuten Frontalbeschallung kriegst oder so. Also das muss doch auch ein Dialog sein, wo sich der Kunde wiederfindet. Ne? Also ja. das wäre für mich so generell, egal ob es jetzt outbound, inbound, early stage, late stage, versuch's immer aus der Brille, aus den Schuhen deines Kunden zu framen. Du willst doch Identifikation haben und am Ende ist dem auch wirklich scheißegal, wie dein tolles Tool heißt. Hauptsache, es löst sein Problem. Ja.
Bist du bereit für Frage Nummer 3?
Auf jeden Fall.
Alright. Ganz anderes Thema tatsächlich, aber wie ich finde, auch eine sehr spannende Frage. Hier lese ich jetzt tatsächlich mal die Frage direkt vor, die der Maximilian gestellt hat. Kürzlich hattet ihr einen Gast von ServiceNow. Da hat er recht. Das war der Joachim Mösner, der gerade das Spezialistenteam bei ServiceNow in Deutschland und ich glaube Europa aufbaut. So. Und dort ging es eben in dem Gespräch mit dem Joachim, ging es ja um das Thema Matrixorganisation und Generalisten und Spezialisten im Solution Consulting. Kurz zum Background, was meinen wir damit für die Menschen, die jetzt hier reinhören, aber die Folge mit dem Joachim nicht gehört haben? Also eine Matrixorganisation im Solution Consulting ist immer im Prinzip bei den meisten Companies, die ich jetzt so gesehen habe, ist es, wenn sie so eine Organisation haben, dann bedeutet es, dass du meistens so Account-SEs hast, die also praktisch dauerhaft mit einem kleinen Kreis von Kunden dauerhaft zusammenarbeiten, die eher als Generalisten arbeiten, die grundsätzlich das Portfolio, was wir haben, in Gänze überblicken und kundenzentrisch betreuen. Und dann haben wir eben die Spezialistenrolle, die dann in die Lösungen sehr dediziert reingehen. Also da hast du dann, keine Ahnung, wenn ich jetzt aus unserer Zeit bei SAP, ne, da hatten wir dann die Spezialisten für alle Themen rund um Customer Experience. Ne? Da gab es Spezialisten zum Thema Service, da gab es Spezialisten zum Thema CRM, da gab es Spezialisten, was ich dann gemacht habe, Sales Performance Management. Und ich hatte keine eigenen Accounts bei SAP. Ich habe halt diese Spezialistensoftware betreut und ich wurde dann von den Account-SEs mit reingezogen, wenn das ein Thema beim Kunden war. So, das ist also die Matrix-Organisation, das ist der Kontext. So, und jetzt sagt also der Maximilian, hey, wir haben aber nur Generalisten und jeder gehört zu so einem Extended Product Team an, das mit den R&D und Produktmanagement regelmäßig im Kontakt steht und mehr Expertise auf Modulebene hat. Also Evalua hat anscheinend verschiedenste Module. Und es gibt nur Generalisten, aber jeder in diesem Generalistenteam hat einen Spezialbereich, wo er sich intensiver mit auseinandersetzt und dann auch Connections in R&D und Product Management hat. Also irgendwie so ein bisschen was dazwischen sagt. Er nennt das ein Hybrid. Und er fragt uns, ab wann sollte man von Hybrid zum Split wechseln? Sollte man das überhaupt?
Also ich weiß nicht, ob ich ein kompetenter Ansprechpartner für die Frage bin, wann du das tun solltest. Und also ich aus meiner Sicht, die machen das ja auch schon. Also wenn ich halt die ganze Plattform kenne, aber halt ein Modul im Speziellen, dann bin ich ja auch spezialisiert in diesem Modul, weil dazu kann ich mehr erzählen als zu anderen. Weil ich überlasse dir gerne mal das Wort, weil die Frage überfordert mich.
Man muss auch mal ehrlich sein können.
Ja, ich glaube, wir sind immer ehrlich. Das ist eigentlich das, was wir bei uns beiden sehr viel Spaß macht. Wir machen ja hier keinen Bullshit-Talk.
Also zur Einordnung, glaube ich, müssen wir mal darüber sprechen, welche Organisationen überhaupt diese Form gewählt haben, dass sie es komplett splitten, Generalisten und Spezialisten. Und ich stimme dir nicht zu, die machen das heute natürlich nicht schon so, weil sie haben halt diese Generalistenrolle nicht. Sie haben praktisch nur Spezialisten, die aber als Generalisten auftreten und praktisch ihre Patches und Territories haben. Also sie haben nicht diesen Split. Sie haben aber unterschiedlichen Leuten.
Ja, ich rede auch weniger von der Org-Form, sondern eher davon, dass Leute sich halt auch inhaltlich spezialisieren. Ob das dann am Ende eine Matrix ist oder vertikal und horizontale Geschäftseinheiten, I don't know. Aber es ist ja auf jeden Fall Fakt, dass sie eben nicht nur Generalisten sind, sondern dass sie eben halt in einem Modul dann auch sich spezialisieren, aber anscheinend nicht an dem Punkt sind, dass ich halt zu jedem Modul nur noch Spezialisten brauche oder mehr Spezialisten brauche.
Ja, und vor allen Dingen halt auch den Generalisten brauchen. Also den haben sie ja nicht. Sie haben den Generalisten nicht. Und wenn du den Generalisten nicht hast, dann bedeutet das ja auch, dass du in jedem Kundentermin immer jemanden hast, der vermeintlich generisch aufgestellt ist und aber zu einem konkreten Modul Spezialist ist. Und damit bringst du ja auch einen Bias in den Termin. Der Generalist hat vermeintlich keinen Bias, sondern der guckt halt, was braucht der Kunde ganzheitlich und zielt sich dann seine Spezialisten mit rein. So habe ich es jedenfalls bei SAP auch erlebt. Da war ich ja dann in dieser Spezialistenrolle und ich wurde dann einbezogen, wenn Sales Performance Management ein Thema war. Und das haben die ja nicht. So, genau darum geht es ja. Und also jetzt noch kurz rausgezoomt zur Einordnung. Wenn ich jetzt mal auf die Tech-Landschaft schaue und überhaupt gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit hier, ne? Aber welche Organisationen haben überhaupt diesen Setup einer Matrix-Organisation? Also über SAP haben wir gerade schon gesprochen, ServiceNow offensichtlich auch. Microsoft hat es, Salesforce hat es, Oracle vermutlich auch. Vielleicht auch noch IBM, keine Ahnung. So, was haben die alle gemeinsam? Das sind die großen Tech-Giganten überhaupt weltweit. Das sind die größten Tech-Firmen, die größten SaaS-Firmen, die es auf diesem Planeten gibt. Was dir also schon mal, wie ich finde, einen Einblick gibt, ab wann es gegebenenfalls sich lohnen könnte. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie groß Evalua ist. Vermutlich nicht ganz so groß. Aber irgendwo kommt vielleicht so ein Kipppunkt, wo ich sage, okay, jetzt ist meine Portfoliogröße ist so stark gewachsen, dass ich eben nicht mehr zurechtkomme mit diesem Setup. Und der könnte zum Beispiel entstehen, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der eben vielleicht nicht nur ein, zwei, drei Use Cases haben will, sondern der so ganzheitlich auf unsere eigene Lösung schaut, dass ich im Prinzip auf einmal 10 Leute mit zum Termin bringen muss. Ich habe jetzt irgendwie dann irgendwie die 10 SEs, ja, die muss ich vielleicht noch aus verschiedenen Regionen zusammenklauben, weil die halt auch verteilt sind, aber der will halt diese 10 Module haben, der Kunde. So, dann hast du die Situation. Und ein Generalist, der könnte das halt schon viel früher abfangen und könnte erstmal generisch über, also generisch im Sinne von einer SE-Rolle zu sprechen, ist ja sowieso auch schon ein bisschen gewagt. Eine SE ist ja irgendwie immer sehr technologisch fixiert, ist schon auch klar. Aber der könnte das vermeintlich abfangen und dann vielleicht noch stärker qualifizieren, okay, wen brauche ich jetzt wirklich in diesen Termin? Und damit hast du natürlich eine vertriebliche Effizienz, weil du nicht mit dem Bus daherkommst, sondern am Anfang erstmal einen technischen Entry-Point hast, der es dann vernünftig koordinieren kann. So, wenn das also häufig vorkommt, das wäre jetzt mal so eine Beobachtung aus dem Alltag, wo ich vielleicht denke, okay, da könnte man jetzt mal anfangen, drüber nachzudenken. Wenn es regelmäßig vorkommt, dass wir da mit 5 SEs aufschlagen müssen beim Kunden, dann würde ich mal anfangen, über eine Generalistenrolle nachzudenken. Das ist so der Impuls, den ich hatte, als ich die Frage gelesen hatte.
Okay, also ich habe maximale Verwirrung gerade, weil ich habe dich dann anscheinend auch falsch verstanden. Also ich dachte, sie haben Generalisten, die aber halt eine Spezialisierung haben.
Also Evalua hat keine Matrix-Organisation.
Ja, aber deswegen können sie ja trotzdem Generalisten haben, auch wenn sie keine Matrix-Organisation haben.
Ja, wie willst du die Rolle nennen, wenn sie keine Matrix-Organisation haben? Ist mir egal, ist einfach ein Solution Consultant. Einfach da. So, ob du den jetzt Spezialist oder Generalist, wurscht, ist einfach ein SE.
Ja, ist ein SE. Und ich habe die Frage oder deine Ausführung davon so verstanden, dass alle, die in diesem SE-Team sind, die gesamte Plattform erstmal überblicken. Aber in einem der Module mit mehr Tiefgang.
Genau, das hast du genau richtig verstanden.
Ja,
deswegen
genau.
Und sagt Maximilian auch, dass sie so eine Art Hybrid haben. Sie haben einerseits den generalistischen Ansatz und trotzdem gibt es dann aber ein Modul, wo sich jeder besonders gut auskennt.
Ja, aber dann ist ja der Fall, den du da gerade bringst, dass da 10 Leute hinfahren, also der existiert ja gar nicht, weil wenn alle holistisch die Plattform erstmal überblicken, dann kann ja jeder erstmal zur Plattform was sagen.
Genau, und wenn du jetzt aber einen Kunden hast, der eben sich also die Frage ist ja, wozu brauchst du dann überhaupt die Spezialisierung in einem Modul? Offensichtlich geht's ja so tief rein, dass es nicht alle leisten können, überall tief reinzugehen. So, und jetzt stelle ich mir halt einen Kunden vor, also das ist vielleicht auch nicht der durchschnittliche Deal, ne? Aber ich stelle mir jetzt einen großen Enterprise-Deal vor, wo halt tatsächlich dieses Spezialwissen über nicht nur ein Modul, sondern über 5 Module gebraucht wird. So, und auf einmal, dann schlägst du mit 5 Leuten auf.
Ja, genau, aber also das, was du gerade ausgeführt hast, zu verhindern, zu früh mit 5 Leuten aufzuschlagen, die Probleme, die scheint es ja gar nicht zu geben, weil alle überblicken
ist. Das weiß ich nicht, ob es die nicht gibt. Also ich weiß, ja, okay. Das ist fair, ne? Ich weiß nicht, wo die Frage von Maximilian herkommt. Ob er da selber eine Beobachtung gemacht hat, wo er sagt, hey, vielleicht bräuchten wir eigentlich eine Matrix-Organisation, weil es funktioniert so nicht mehr. Das hat er leider nicht mitgeteilt. Ich kann jetzt natürlich auch nur eine Annahme stellen.
Ja, gut, wir wissen jetzt nicht, wie groß seine Company oder so ist. Aber ich, klar, die Dinge, die du sagst, also wenn alle einen holistischen Blick haben und wir merken, es ergeben sich bestimmte Fokusfelder, weil vielleicht ein Modul irgendwie massiv nachgefragt wird, da muss ich mir halt überlegen, muss ich da mehr Kompetenz aufbauen und gibt es irgendwie einen Zeitpunkt, wo es sich lohnt, das in ein eigenes Team auszulagern. Ja? Aber also das würde ich, also in meinem Kopf ist das halt getrennt. Also nur weil sich, also habe ich in meinem SE-Team auch gehabt. Also da war auch der eine auf Sales und der andere auf Service spezialisiert. Also
ja.
Und natürlich also, hatte die
in deinem Spezialistenteam hattest du nochmal Unterspezialisten.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und natürlich hatte die SAP eine Matrix im Sinne von, also wir sind nach Industrien aufgestellt erstmal und es gibt diesen Industrie-Account-Executive und der orchestriert sehr viel und der holt sich dann aus irgendeiner Line of Business, wo wir ja drin waren mit Customer Experience, jemanden dazu. Aber der Customer Experience AE, der lebt ja fast auch irgendwie in der Matrix, ja, weil er ja, macht genau, Customer ja, Experience, genau, aber ja, innerhalb von Customer Experience gibt es auch gefühlt 700 verschiedene Lösungen. Deswegen, ich trenne das in meinem Kopf so ein bisschen inhaltlich und organisatorisch und dann bin ich schon bei dir, ne? Dann kann ich auch sagen, also wie hoch ist diese Häufigkeit? Haben wir da einen Ressourcenengpass? Fehlt da eine Fokussierung? Werden die Leute abgelenkt dadurch, dass sie auch diesen holistischen Ansatz haben? Müssen wir vielleicht noch stärker drüber nachdenken, wirklich einen 100% Generalisten zu haben? Der hat auch gar keine Spezialisierung mehr in einem einzelnen Modul. Also die Überlegung kann man sich ja aufgrund von Workload, aufgrund von Anfragenhäufigkeit oder Nachfrage auf der Kundenseite durchaus mal stellen, ohne dass ich direkt mein Organisationsmodell verändern müsste. Das wollte ich damit nur sagen.
Ja, genau. Also ich tendiere auch zu so einem fließenden Übergang. Ne? Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, vielleicht ist es bei Evalua auch so, da gibt es dann vielleicht ein Modul, was so das Brot- und Buttergeschäft ist, wo es sich eigentlich lohnt, nochmal Spezialisten sozusagen zu haben. Dann habe ich meine Generalisten und dann habe ich aber in jeder Region zu diesem einen Modul trotzdem nochmal eine besonders gut ausgebildete Person, weil das einfach in 80 von 100 Fällen der Bereich ist, wo wir tiefer rein müssen, was aber vielleicht ein Generalist nicht mehr abbilden kann. Sondern hätte ich mal so eine Spezialrolle mal ausgeprägt und könnte damit wahrscheinlich schon, keine Ahnung, Pareto-prinzipmäßig die meisten Sonderfälle irgendwie abbilden, ohne dass sich die Leute am Wochenende sitzen müssen und 60 Stunden die Woche arbeiten oder sowas. Ja, also genau die Pointer, die du sagst, finde ich, sind eigentlich die Sachen, auf die man schauen muss. Haben wir irgendwo Ressourcenengpässe? Wie lange brauchen wir, um bestimmte auch SE-Requests aus dem Vertriebsteam überhaupt sinnvoll abbilden zu können? Ne? Wenn es da ständig einen gibt, der die ganze Zeit eingebunden ist, wegen einem bestimmten Thema, ja gut, da brauchen wir da vielleicht einfach noch einen zweiten oder können noch einen weiten Generalisten zu einem Spezialisten machen, der sich dem dediziert widmet, um dann unser Service-Level-Agreement mit dem Vertrieb auch irgendwie einzuhalten. Ja, aber fairerweise ist also wirklich gar keine einfache Frage, muss man sagen. Maximilian, lieben Dank, dass du sie mit eingereicht hast. Ich glaube, das geht schon fast in so eine Richtung Organisationsberatung. Da müsste man noch viel mehr Informationen haben, um auch sinnvoll hier jetzt ein Rezept zu liefern. Aber vielleicht war ja trotzdem ein bisschen was dabei von den Gedanken, die Jan und ich jetzt geteilt haben. Du hast dir vor vielen Monaten, und heute wird dein Wunsch warm, vor vielen Monaten hast du dir gewünscht, hey Tim, können wir im Podcast nicht mal anfangen, so ein bisschen so Kategorien einzuführen? Und jetzt muss man ja dazu sagen, du und ich, wir nehmen auch regelmäßig natürlich Folgen entweder alleine auf oder mit einem Gesprächspartner, der dann nicht du und ich sind, sondern jemand anders, also extern. Ich finde es aber trotzdem jetzt mal einen guten Gedanken und du, der hier zuhörst, kannst uns gerne mal spiegeln, ob du das eine gute Idee findest, ob du es spannend findest. Ich würde gerne, wenn wir beide, Jan, du und ich, Podcasts aufnehmen, dass wir ab jetzt am Ende der Episode einen Mini-Blog haben zum Thema Founders Diary. Du und ich sind seit 3 Jahren in der Selbstständigkeit und wir bauen unsere Company hier auf. Und vielleicht können wir ja so kleine Fails, Erkenntnisse, Learnings, also alles Mögliche, was uns irgendwie in der Woche begegnet ist, einfach mal teilen. Du teilst einige Sache, ich teile eine Sache. Muss ja auch gar nicht ewig gezogen sein, aber dass wir so ein bisschen Einblick geben, in was wir hier eigentlich so fabrizieren als Gründer von SE Rockstars.
Ja, da du mit dem Vorschlag gekommen bist, kannst du direkt mal anfangen.
Also, was ist eine Sache, an der ich diese Woche gearbeitet habe? Ich war diese Woche am Montag, Montagabend war ich, liebe Grüße gehen raus an Edmund Frey, den ich noch aus meiner Zeit von SAP kenne, war ich bei einem CRO-Dinner. Da waren 12, 15 Leute oder was waren wir und haben gemeinsam zum Abend gegessen und haben über Dinge gesprochen, die uns so bewegen. Und der Edmund hatte mich dann spontan gebeten, hey, teil doch mal, was du gerade so aufbaust in Richtung AI und Solution Engineering und was da so Use Cases sind. Ich habe ein paar meiner Gedanken, habe ich gestern auch in unserer SE Leadership Community mal geteilt, so als Bild. Ich war ein bisschen überrascht, wie wenig Menschen was dazu gesagt haben. Entweder weil alle vom Stuhl gefallen sind oder weil alle gesagt haben, Tim, das ist alles Schnee von gestern, mache ich schon seit 3 Monaten so. Weiß ich nicht so genau, aber ich habe im Prinzip über so einen Workflow gesprochen, wo wir im Prinzip durch Automatisierung Deal-Kontext, Knowledge-Repository, denn du hast vorhin am Anfang unseres Gesprächs auch darüber gesprochen, dass wie du gerade unser internes Company-Wissen strukturierst, wie man das so aufbauen kann, dass im Prinzip kundenspezifische, also hyperpersonalisierte Assets auf Knopfdruck erscheinen. Ich rede jetzt hier von PowerPoint, ich rede von Demo-Setups, ich rede von POC-Einstellungen, von Teststellungen, ich rede von einem Business Case, Executive Summaries, Follow-up-E-Mails, also alles, was man so an Assets für einen gegebenen Deal produziert, und habe dieses Bild in der Leadership-Community geteilt. Da kam dann vom Christoph, Grüße gehen raus, direkt die Anmerkung, dass die das auch gerade so aufbauen bei C-Place mit so einer iterativen Verbesserungsschleife noch dazu, fand ich dann eine geile Ergänzung. Also das ist eine Sache, die hat mich diese Woche sehr stark bewegt, wie Solution Engineering und AI in der Zukunft aussehen kann. Und ich glaube, das Konzept, was ich da gemalt habe, wir arbeiten ja selber intern schon so, das könnte vielleicht so ein Bild sein für manche Organisationen.
Ja, du hast ja noch Freizeit. Du kannst ja noch so ein bisschen KI-Consulting für Presales.
Das ist nicht so mein Game, ja. Aber hey, bei diesem CRO-Abend, als ich das dann so ans Whiteboard gemalt habe, hatte ich hinterher so 3 Leute, die zu mir gekommen sind. Hey, macht ihr das auch als Beratung? Und so, ich so, nee, wir machen Enablement. Das ist eigentlich unser Game. Aber benutzt die Idee, ja, setzt es halt um, ne? Läuft so und so. Ah ja, okay. Also fand ich auch ein bisschen witzig.
Und es gibt ja auch genügend, die genau dazu Beratung und Gedöns machen. Ja. Also eine Sache ist auch schon schwierig, weil es sind einfach so viele Sachen. Also
man muss ja dazu sagen, sorry, ein Disclaimer noch. Du und ich, wir haben ja uns in den letzten Wochen, Monaten noch mal stärker voneinander inhaltlich entkoppelt. Ne? Früher haben wir eigentlich alles gemeinsam gemacht. Wir haben alle Vertriebstermine, alle Pitches, die wir so gemacht haben, alles haben wir immer gemeinsam gemacht. Auch die Durchführung der Trainings und so. Und wir haben inzwischen einen stärkeren Split gemacht. Du machst ein bisschen mehr Produkt und Bestandskunden. Ich mache ein bisschen mehr Marketing und Vertrieb. Und deswegen sind deine Sachen, die du da so machst, ich glaube, deswegen könnte dieser Blog auch so spannend sein, ne? Weil wir immer sehr unterschiedliche Beobachtungen vermutlich teilen werden. Und ich weiß, wie krass du da gerade am Abrödeln bist, was du alles entwickelt hast die letzten Wochen und Monate. Also ich denke mir immer, Jesus Christ, was der da baut. Also richtig geil. Ja, von daher verstehe ich schon, was du meinst, wenn du sagst, nur eine Sache fällt dir schwer.
Und ich denke mir die ganze Zeit, ja, um Gottes Willen, ist alles nur die Spitze vom Eisberg. Also mal ganz, ich erzähle jetzt einfach zwei Sachen. Ist ja auch mein Podcast hier.
Okay.
Mal eine ganz,
Robe ganz... schneiden das einfach raus. Ganz, nein, Spaß ganz, drin.
Ganz operative Sache. Wir haben ja diese Woche die Live-Session-Schedule für Q2 veröffentlicht.
Ja.
Und das letzte Mal haben wir das halt vor einem Quartal veröffentlicht, ne? Also einmal im Quartal veröffentlichen wir für das nächste Quartal da in unserer Trusted Advisor Academy. Was gibt's an Live-Sessions? Wann sind die und wie oft und überhaupt?
Also das sind die Live-Sessions für die Kunden, mit denen wir heute schon aktiv arbeiten.
Genau, für die Kunden, mit denen
12 Monate am Start sind, die in der Academy sind. Ja.
Genau, ja, man merkt, dass Tim bei uns den vertrieblichen Teil übernommen
hat. Ja, sorry, ein bisschen Kontext braucht der Zuhörende ja vielleicht.
Ja, also alles wunderbar. Und das machen wir einmal im Quartal. Und jetzt war es eben wieder soweit. Und was mich total fasziniert ist, was sich auch da innerhalb von einem Quartal wieder alles verändert. Also nicht nur, dass wir uns dauernd neue Workshop-Formate als Beispiel ausdenken. Also wir haben ja verschiedene Live-Session-Formate. Eins davon ist Workshop, sprich kurzer Input, neues Konzept, neue Idee und dann ab aufs virtuelle Whiteboard und gib ihm. Und dann gehe ich mit einem konkreten Ergebnis für meine Business-Realität wieder raus. So, da gibt es zwei neue dann in Q2. Ne? Die kommen dann dazu, die kommen mit in die Rotation. Weiteres neues Format hat sich spontan ergeben, ist jetzt auch an sich kein neues Format, aber für uns in der Academy ist es halt ein neues Format, Lunch and Learn. Ne? Mhm. So, auch hier Grüße, Andreas hat er ja das erste, also als Kunde sozusagen, als Member hat er das erste Lunch and Learn mitgestaltet. Und das kam sehr gut an, deswegen habe ich jetzt beschlossen, ja, das nehmen wir jetzt mal mit in Q2 und dann gibt es halt jeden Monat auch mal so ein Lunch and Learn und ich finde dann auch externe Menschen, die sagen, ja klar, komme ich vorbei, mache ich mal was mit euch. Wir füllen das auch selber so ein bisschen. Also das macht Spaß. Und wie du, also weißt du, am Anfang von Q1 dachte ich, jetzt habe ich was gefunden, was gut funktioniert mit der Sessionplanung. Und innerhalb von Q1 lerne ich wieder so viele neue Dinge, wo sich Dinge auch fundamental wieder verändern. Ne? Also so, und das resultiert dann, jetzt haben wir mehr Sessions, wir haben eine höhere Flexibilität, was Sprache und Availability angeht, weil wir beschäftigen uns ja hier schon mit drei verschiedenen Zeitzonen, ja, mal mindestens und so weiter. Das ist, also auch wenn ich dann da sitze und diese Planung versuche zu machen, auf Basis der Daten, die wir jetzt schon haben, auf Basis von irgendwelchen wissenschaftlichen Erhebungen, was ist der beste Tag, was ist die beste Uhrzeit, bla 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 bla, also fließen ja, ganz viele, viele Dinge ein. Das macht unfassbar viel Spaß und gleichzeitig habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich da tue. Und da gibt's noch so viel mehr zu entdecken. Und dann ist es aber fertig, das Ergebnis jetzt für Q2 und dann guckst du da drauf und denkst dir, und dann mache ich immer so ein Announcement-Video, was sich jetzt alles geändert hat. Ja. Und dann denke ich mir, also das ist ein ganz schön langes Announcement-Video, obwohl ich wirklich nur sehr kurz und knapp erzähle, was sich geändert hat. Es ändert sich einfach. Also ein Quartal ist einfach gar nichts, ne? Aber es ändert sich.
Du sagst, es ändert sich. Aber ich finde, also you're selling yourself short. Es ändert sich ja nicht. Es wird einfach immer noch besser und geiler. Ja, weil du da ja so tolle Dinge dir ausdenkst, die am Ende für die Academy eine krasse Bereicherung sind. Jetzt kann man auch sagen, überhaupt das nicht gleich von Anfang an so gemacht. Ne? Wir lernen halt auch dazu. Und jedes Quartal wird es ein bisschen besser. Gefühlt wird es jede Woche halt ein bisschen besser. Und ja, genau. Also ich finde, anders ist zu wenig. Es wird einfach noch besser.
Also klar, das ist der Anspruch, ne? Wir versuchen es immer noch ein bisschen besser zu machen und ich denke mir auch, ja, also hätten wir auch mal früher drauf kommen können, aber die Realität für uns ist, vermutlich hätten wir das nicht, weil wir zerbrechen uns ja die ganze Zeit den Kopf darüber und gewisse Dinge basieren halt dann auf Erfahrungswerten, die wir noch nicht hatten und auch zu dem Thema vielleicht noch nicht intensiv genug mit anderen Leuten geredet haben. Aber in dem Moment, wo wir es erkennen, und das ist ja das Geile auch, wir können es halt sofort ändern.
Ja, ja.
Wir können es sofort ändern. Und das machen wir auch. Und das Zweite, muss ich jetzt auch noch erzählen, da mache gar nicht ich jetzt die hauptsächliche Arbeit, sondern das ist eine Co-Produktion von Johanna und von mir. Also Johanna ist ja bei uns neu, seit 1.2. kümmert sich um Community und darum, dass es den Leuten gut geht und sie happy sind, führt viele Interviews und so weiter. Und ja. Wir bauen gerade das ganze Onboarding um. Ne? Oder Johanna baut gerade das ganze Onboarding um.
Ja.
Ich darf ab und zu auch eine Idee reingeben. Und das wird, also das werden wir auch dieses Quartal sehr früh releasen. Für mich absolut cool zu sehen, was wir auch da gelernt haben. Ne? Weil am Ende, also klar, Onboarding klingt jetzt so nach Prozess. Aber der Gedanke, der da drüber steht, ist, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass die Menschen, die da zu uns kommen, die uns ihr Vertrauen, ihre Zeit und natürlich auch ein Stück weit ihr Geld oder das Geld ihrer Company geben, wie kriegen wir das hin, dass die ein maximal gutes Erlebnis haben? Welche Mechanismen, welche Art der Kommunikation und so weiter, welche Touchpoints braucht es, dass die auch dranbleiben, dass die sich hoffentlich selber was Gutes tun können, dass das Engagement irgendwie für die gut ist und sie dann für sich da auch was rausziehen können und am Ende idealerweise ja für sich einen Benefit, einen Output, eine Veränderung gemacht haben, die ihnen halt in ihrer professionellen Weiterentwicklung dann auch hilft. Ja? Und also ist natürlich auch egoistisch geprägt, weil für uns natürlich auch gut, wenn wir eine hohe Adoption und ein hohes Engagement haben. Und dann machst du so einen groben Plan und dann gehst du immer tiefer rein und dann kommst du halt von also High-Level-Vision immer weiter runter. Und was das dann im Detail trotzdem immer bedeutet, dass du anfängst, das umzubauen und dir diese Gedanken zu machen, das fasziniert mich auch immer wieder. Und ich weiß, wir bauen das jetzt und in 3 Monaten bauen wir es wieder komplett um. Das ist mir jetzt schon klar. Und ich denke mir, ja, auch da, was eine absurde Welt, ne? Also es hat nicht lange Bestand, also auch weil wir ja so ticken, weil wir die ganze Zeit uns selber hinterfragen.
Ist auch ein bisschen anstrengend manchmal mit uns, aber es ist halt auch der Anspruch, ja.
Aber es macht Spaß und es ist ja Teil der Weiterentwicklung und im Mittelpunkt steht immer, die Leute, die zu uns kommen, die sollen einfach eine geile Zeit haben und es soll sich für sie lohnen. Und ich habe auch schon mal versucht, mir das abzugewöhnen. Ich kann mir das gar nicht abgewöhnen. Ich muss die ganze Zeit, ich mache das und dann denke ich, also blöd gesagt, denke ich die ganze Zeit drüber nach, wie kann ich es jetzt wieder kaputt machen, ne? Und wie geht's noch besser? Und was drehen wir als nächstes? Und ich habe letzte Woche noch einen geilen Podcast gehört von einer University, die da so einen anderen Ansatz hat, fand ich total beeindruckend. Und da habe ich mich inhaltlich so wiedergefunden, was der Founder da erzählt hat.
Also man muss auch dazu sagen, es war jetzt keine normale Universität hier ums Eck oder so. Das war ein super innovativer Lernansatz für erwachsene Menschen, was ja am Ende auch unser Thema ist.
Genau. Und die machen sich halt genau Gedanken darüber. Wie lernen die Leute? Wie integriert sich das in dein Leben? Also die forschen auch, ne? Die haben ganz andere Möglichkeiten und Mittel und so weiter. Aber das hat mich total begeistert. Dann dachte ich, genau, wenn ich dir zuhöre, da finde ich mich so krass wieder, inhaltlich, emotional. Das holt mich total ab. Und deckt sich, glaube ich, auch mit den, also jetzt nicht wissenschaftlichen Gedanken, die wir so haben, wie das gut funktionieren könnte. Und das, also da hatte ich dann richtig Spaß, da so zuzuhören und dachte, okay, guck mal, einige von diesen Dingen, die setzen wir auch um, da haben wir auch coole Ideen und hier ist auf jeden Fall jemand, von dem wir wieder was lernen können und wo wir vielleicht ein paar Sachen uns abschauen können. Und ich habe einfach täglich genau diese Momente, wo ich mir denke, unfassbar, das Einzige, was mir fehlt, ist Zeit.
Ja, die Tage sind alle zu kurz. I feel you. Alright, also dann würde ich jetzt sagen, das war mal das erste Experiment zum Thema festes Segment im Podcast, wenn Jan und Tim sprechen, das Mini-Founder-Diary. Danke fürs Teilen deiner beiden Learnings, die du da kürzlich hattest. Wenn du hier uns immer noch zuhörst und sagst, hey, Mini-Founders-Diary finde ich cool, ich finde es spannend, wie ihr da intern arbeitet, dann sagt uns gerne Bescheid, dann bauen wir das mal dauerhaft hier ein und erzählen so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Jan, gibt es noch abschließende Worte von dir?
Nee.
Schön.
Ich wünsche allen einen schönen Tag. Es kommt ja immer dienstags, also. Schönen Tag, hoffentlich Sonne. Holt euch ein Eis, die auf jeden Fall jetzt mal ein schönes Wochenende.
Mir, ja, genau. Also, das war für dich Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du einen wertvollen Impuls mitnehmen konntest, dann abonniere gerne die Show. Solltest du Fragen, so wie der Maximilian heute, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreib uns gerne tim@serockstars.com oder auf LinkedIn. Da nehmen wir sowas gerne entgegen. Link zu unseren Profilen findest du natürlich in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Ciao.